SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum Spitzenreiter der Bestenliste, und zwar zum viel diskutierten Roman Sanditz von Lukas Rietschel. Schauplatz ist die titelgebende und fiktive Kleinstadt, die am Rande eines ehemaligen Tagebaus in Ostdeutschland liegt. Wo das so genau ist, das wird nicht erklärt. Der Autor erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven von der Familie Wenzel zum Beispiel und anderen Stadtbewohnern, und zwar vom Ende der DDR bis in die jüngste Gegenwart. Gerrit Bartels, es ist jetzt unmöglich, alle Figuren des Romans in Kürze vorzustellen. Es gibt so hinten im Buchrücken auch so eine Art Übersicht, wo die alle wohnen und wer da alles mitspielt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf Maria und Tom Wenzel. Wer sind die beiden und auf welche Weise hat die deutsch-deutsche Geschichte ihr Leben geprägt?
Ja, Maria und Tom sind Zwillinge, sind beide 1983 geboren, von einer Frau namens Marion Wenzel und einem Mann, der eigentlich in diesem Roman keine Rolle spielt. Das ist ein Kirchenvertreter. Ihr Vater ist ja eine Art Adoptivvater, der heißt Roland. Und ja, sie sind eigentlich die jüngsten Figuren in diesem Roman, also mit diesem Alter von eben Jahrgang 83, und haben eben diese typisch ostdeutsche Problematik, in jedem Fall, was die Maria anbetrifft, die eben da, wo sie herkommt, in Sanditz, diesem fiktiven Ort, keine Chance gesehen hat. Ihr wurde geraten, geh nach Westdeutschland und mach da ein Studium. Und sie ist nach Kassel gegangen, hat da studiert, ist aber in Kassel jetzt nicht unbedingt klargekommen. Eher so nach dem Motto, naja, sie ist eben die Frau aus Ostdeutschland. Also es gibt da eben auch diese lustige Episode, dass sie sagt, irgendwann ist ihr das so auf den Nerv gegangen, immer die Frage, wo sie herkommt, dass sie ihren richtigen Namen nicht mehr genannt hat, sondern sich immer Mandy genannt hat. Und so ist sie dann eben als Mandy auch dann wieder zurückgekehrt. Also Maria ist dann wieder zurückgekehrt nach dem Studium in Kassel und arbeitet jetzt als Lokaljournalistin für ein, ja, glaube, Online-Magazin ist das. Und Tom, ihr Bruder, ist Polizist geworden, hat aber eben den Polizistenberuf dann an den Nagel gehängt im Zuge der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Den kann man halt so als, ja, Corona-Skeptiker, Corona-Leugner, vielleicht nicht unbedingt Corona-Skeptiker beschreiben, der jetzt keinen Job mehr hat und in seiner Wohnung haust, muss man sagen, wenig rausgeht, und der dann irgendwann im Verlauf des Romans sich entschließt, in die Ukraine zu gehen und eben an der Seite der ukrainischen Armee gegen die Russen zu kämpfen.
Ein großer politisch-historischer Horizont wird da aufgemacht. Großmutter Erika Wenzel ist gerade beerdigt worden. Und Maria, die eben dort als Heimkehrerin in Sanditz betrachtet wird, sitzt im wahrsten Sinne des Wortes zwischen allen Stühlen in der Dorfkneipe. Aus Sanditz liest nun Johannes Wördemann. Bitte sehr.
Sanditz 2021. Nach der Beerdigung fährt Maria in die letzte verbliebene Kneipe von Sanditz, die alte Bäckerei, und bestellt bei Boxer ein Bier. Er ist gut drauf, der Laden ist voll. Um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel herum ist die Gegend voller Heimkehrer. Nachdem sie sich bei den Eltern den Bauch vollgeschlagen haben, parken sie ihre Firmenwagen mit den westdeutschen Kennzeichen vor der Kneipe. Nach und nach, träge von Rouladen und Klößen, trudeln sie ein, stehen ein wenig unbeholfen im Türrahmen, haben ihre neue Freundin oder ihren neuen Freund dabei und warten darauf, dass Boxer sie erkennt. Aber Boxer erkennt sie nicht mehr. Wie auch. Sie haben andere Haarschnitte und Bärte und kleine Bäuche unter den an den Armen hochgekrempelten Hemden. Er spricht sie dennoch an, die Heimis, wie er sie nennt. Immerhin will er ja Bier verkaufen. Und hüllt sie in austauschbare Satzfetzen.
Du hier?
Na, wie ist es? Dann weist er ihnen einen Sitzplatz, möglichst weit weg vom Stammtisch der alten Männer zu, die unablässig von den besseren Jahren grummeln. Und sollte er gerade Zeit zwischen den Bestellungen haben, sucht er in seinem Kopf nach einem beliebigen Ort im Westen, um noch mehr Vertrautheit vorzuspielen. Gefällt's dir noch in Mainz? Ich bin noch ein Braunschweig-Boxer. Ja, stimmt, hast ja immer so eine lange Anfahrt. Ja, 5 Stunden. Boah, irre. Sag mal, machst du mir noch ein Bier? Na, für dich immer. Sein Willkommen zurück, wenn er das Bierglas auf den durchgeweichten Untersetzer stellt, geht Maria zu weit. Spätestens an dieser Stelle wird es peinlich. Den Heimis jedoch scheint es zu gefallen. Erkannt werden, für einen kurzen Moment glauben, dass sich nichts verändert hat. Vielleicht fühlen sie sich wieder wie zu Hause. Sie selbst hat es nach ihrer Rückkehr nicht geschafft, dieses Gefühl für sich wiederherzustellen. Lange hat sie gedacht, dass es genügen würde, die Koffer auszupacken und Dirk beim Rasenmähen zu helfen. Eine geschnorrte Zigarette auf der alten Bank mit Blick über die Straße auf die Pferdewiese. Sich wieder über den Flaum der Pappeln ärgern, den der Wind wie eine Schneeschicht vor die Einfahrt weht. Ein paar Bahnen nackt im Steinbruch schwimmen und sich von den Jugendlichen am Ufer anstarren lassen, wissend, dass sie abends im Bett noch an sie dachten. Sie war naiv genug gewesen zu glauben, dass es einen Unterschied machte, wenn sie, ausgerechnet sie, in den Osten zurückkäme, wo doch ein Großteil derer, die sie kannte, diese Heimat verlassen hatten. Sie dachte, sie würde sich nur engagieren und da sein müssen, das vor allem. Und das Land würde sich verändern. Wie Tom war sie müde von den Krisen der letzten Jahre. Immer häufiger wünschte sie sich ein Leben in Ruhe und frei von dem Gefühl, dem Untergang entgegenzugehen. Immerzu lag's an ihr. Mehr arbeiten, aber trotzdem keine Rente kriegen. Die Welt retten, den Osten, das Klima, die Folgen des Geburtenknicks bekämpfen, das Erbe des Kolonialismus, die Verschmutzung der Ozeane, das Artensterben. Einfach ein gutes Leben führen. Eine Zigarette rauchen, im Steinbruch schwimmen, Teenagern den Kopf verdrehen. Das sollte doch machbar sein. Vielleicht lebte sie dafür im falschen Landstrich zur falschen Zeit.
Johannes Wördemann las aus dem Roman Sandels von Lukas Rietschel, erschienen bei DTV, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Daniela Striegel, der Roman wechselt nicht nur die Perspektiven, das haben wir natürlich an dieser Lesestelle jetzt nicht nachvollziehen können. Er springt auch durch diverse Zeitebene. Es geht durch die 1970er und 80er Jahre. Es geht um Bespitzelung, Widerstand in der Kirchengemeinde, verbotene Lektüren. Das alles ist natürlich nicht unbekannt, gibt es in Fernsehserien, gibt es auch in diversen Romanen nachzulesen. Was macht der Autor literarisch aus dem Stoff?
Also man könnte sagen, was die Konstruktion betrifft, ist es das altmeisterliche Buch eines jungen Autors. Also es ist so als großer Generationsroman angelegt und man hat das ja auch gehört, der kann schon erzählen. Der hat Talent, der kann Figuren zeichnen, der kann Dialoge schreiben. Das wird lebendig, man sieht die Figuren vor sich. Ich muss zugeben, dass ich diese deutsche Passion für den Wenderoman aus Wiener Sicht nicht so ganz nachvollziehen kann. Es packt mich nicht wirklich und mir fehlt die ästhetische Innovation in dem Buch. Also ich habe zum Beispiel bei Sascha Stanisic in seinem Roman Vor dem Fest mehr erfahren über gewisse provinzielle Landstriche, die ich nicht gekannt habe, und aufregendere Textsorten sozusagen komponiert gesehen als in diesem Buch. Es ist ein irgendwie letztlich braves Buch, obwohl es auch unterhaltsam ist. Übrigens ist es inhaltlich nicht immer brav. Also es gibt da ja auch einige Liebesgeschichten, vor allem eine homosexuelle Liebesgeschichte. Es gibt da natürlich die schrecklichen Kriegsgeschichten. Ich würde übrigens noch gerne fragen, da das ja nicht der Schluss ist, wo man was spoilern kann, sondern der Anfang, zu dem allerdings der Schluss zurückkehrt, wie die anderen das gelesen haben, diese 10 Männer, diese Raben am Beginn, sind das Wotansraben. Am Anfang gibt es nämlich einen Prolog, da kommen 10 Männer in Gestalt von Vögeln und liegen dann als Menschen auf dem Boden. Sie spüren irgendwie noch die Stellen, wo sie die Federn hatten, um ein Denkmal zu stürzen. Ein Bismarck-Denkmal. Und am Schluss gibt es dann auch wieder 10 Raben. 10 Raben im Ukraine-Krieg. Also es würde mich interessieren, wie das gelesen werden kann.
Ich habe auch gedacht, das ist eine fantastische Szene. Die beruht ja wohl auf Ottfried Preußlers Krabat-Roman, wo die Raben verwandelte Müllersburschen oder so sind. Hab das eben wirklich als, bitte nehmt es nicht alles ganz so ernst, was wir jetzt hier schreiben in diesem Roman oder was in diesem Roman jetzt erzählt wird. Aber es hat sich dann eben dadurch, dass das ja am Ende dann diesen Bogen kriegt mit den 10 Raben, die dann Drohnen sind, kriegt das halt eben eine unwahrscheinlich tragische Komponente, die ich eben jetzt einfach nur mal als Kombination so gelesen habe, ohne sie weiter erklären zu müssen unbedingt.
Kirsten Vogt, ich weiß nicht, ob Sie auch jedes Jahr auf den neuen deutschen Wenderoman warten. Ich jedenfalls kann aus der bundesdeutschen Sicht auch ergänzen, dass mir diese Fokussierung abgeht, aber darum soll es hier nicht gehen. Schauen wir uns das mal genau an, was da passiert in dem Text. Es werden ja sehr viele Themen verhandelt. Wir haben es gehört, also Ukraine kommt drin vor, das Leben in der Diktatur, Corona, die Hoffnungen und Enttäuschungen nach der Wiedervereinigung, der Aufstieg der AfD spielt eine wichtige Rolle, weil wir auch Figuren haben, die, und das ist, glaube ich, jetzt ganz entscheidend, unkommentiert rechtspopulistische Verschwörungen verbreiten. Die Frage, die ich habe, ist, bleibt dieses ja doch sehr breite Panorama nicht notgedrungen an der Oberfläche von all diesen Themen?
Eine gute Frage. Nein, ich würde nicht denken, dass es ganz gerecht ist zu sagen, es bleibt an der Oberfläche. Er lotet schon in Milieus hinein. Also vor allem, finde ich, in dieses protestantische, widerständige Milieu, aus dem er ja wohl auch kommt. Und das war mir zeitweilig zu anständig. Da hatte ich den Gerrit Bartels Blick auf diese DDR-Situation. Zum Glück bricht er das an einer Stelle. Der orgelbauende Norbert nämlich, der Vater dieser Familie, darf immer in den Westen, bringt Bücher mit, die werden kopiert und dann distribuiert, also Bücher, die man in der DDR sonst nicht lesen darf. Aber er ist trotzdem keine Lichtgestalt, er wird schwach, sagen wir es mal so, an einer Stelle, am Grenzposten. Das finde ich ziemlich tiefgehend. Was mich fasziniert hat, aber ich komme noch mal auf Ihre Frage zurück, ist, dass er ein Kontinuum aufmacht durch diese Zeitsprünge bis 2021. Also es ist nicht der Wenderoman. Es läuft nicht einfach nur von 79 oder so bis zur Wende und Schluss, sondern er zeigt eigentlich eine Kontinuität dieser deutschen Leben im Osten in einer abgehängten Region und beschreibt die Stimmung und das Milieu oder den seelischen Zustand dieser Figuren ganz gut. Gleichwohl ist es natürlich ein bisschen perlenkettenartig, wie sich das alles aufreiht und wie diese Milieus sozusagen abgearbeitet werden. Es hat beides. Es hat eben dieses, dass man, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten lang, über 100, denkt, das ist jetzt so weichgespült, weichgezeichnete DDR. Weil es war auch eben ein Staat, der Menschen hingerichtet hat, wenn sie über in seiner Anfangsphase Eintragungen in Kalendern berichtet haben nach Westdeutschland. Also das war mir dann zu harmlos, aber dann nimmt es eine Dynamik auf und einen Drive, wo diese widerständigen Protestanten dann eben die Kreisdienststelle erobern sozusagen, um die Vernichtung der Stasi-Akten zu verhindern, die ich dann schon faszinierend fand. Und ich fand wirklich dieses Ende im Ukraine-Krieg, also hat mich mitgenommen, muss ich sagen. Krabat will ich nur sagen, aber ich bin auch kein Krabat-Spezialist. Das ist natürlich die Verführung der Jugendlichen zum Faschismus, die in der Grundfabel steckt. Und sozusagen wird diese pazifistische Wendung, also dieser Tom zieht in den Krieg, um für die gerechte Sache zu kämpfen und muss seinen pazifistischen Neigungen da jetzt abschwören. Die bricht das nochmal. Wie genau, das konnte ich mir auch nicht ganz erklären.
Darf ich nur einwerfen? Es gibt ja auch ein Schaf. Das spielt auch eine Rolle. Und es gibt auch eine Altersliebesgeschichte, wobei ja, mir aufgefallen direkt ist, dass hier alle ununterbrochen fragen, ob sie die Frau küssen dürfen. Ja. Nämlich auch die alten Fragen, das halte ich nicht für sehr realistisch.
Das stimmt. Das Schaf nimmt in diesem Roman ein böses Ende.
Nein, das liegt daran, weil eine Figur Maria ohne zu fragen sie geküsst hat und das hat zu einem Sofortabbruch geführt. Und deswegen wird das Thema möglicherweise auch der politischen Korrektheit dann weitergeführt. Fast wie so ein Running Gag, das stimmt schon. Wir sollten über ein Thema jetzt kurz noch sprechen. Das scheint mir interessant zu sein, weil es auch die Debatte ein bisschen öffnet. Der Autor ist 1994 geboren und er kennt die DDR nicht aus eigener Anschauung. Das ist entscheidend, weil er damit zur Generation von Autorinnen und Autoren zählt, die eben, so könnte man sagen, auf ihre literarische Fantasie setzen müssen, um von dieser Vergangenheit zu erzählen. Herr Bartels, worin unterscheidet sich denn Rietschels Blick auf die DDR, auf Ostdeutschland, etwa von Wolfgang Hilbig, Jürgen Fuchs oder auch Christoph Hein?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, natürlich dadurch, dass er eben die DDR selbst gar nicht erlebt hat und viele Sachen, so wirkt es leider Gottes auch ein bisschen im Roman, nachgereicht hat. Was mich jetzt aber als jemand, der die DDR auch nie kennengelernt hat, das stört mich überhaupt nicht, ist ihm selbst aber auch in Rezensionen, jetzt schon in einer Rezension von Ilko Sascha Kowalczyk vorgeworfen worden, so wie damals der Charlotte Gneuss, und dass es da auch falsche Sachen sind und dass ihn das am meisten stören würde in diesem Roman, was mich wiederum jetzt gar nicht gestört hat. Und ich würde das auch jetzt zum einen gar nicht als Wenderoman bezeichnen, weil eben die Wende, die spielt eigentlich in diesem 500-Seiten-Roman eigentlich eine sehr kleine Rolle. Die unmittelbare Wende wird eben anhand von 3 Kapiteln nacherzählt. Und auch die 90er Jahre, also diese Nachwendezeit, kommt eigentlich auch relativ gering vor. Es ist vor allem das Jahr 2021 und das sind die überzeugendsten Kapitel in diesem Roman. Wenn er eben dieses Milieu schildert, dieses Milieu, was sich eben entwickelt hat, eben aus dieser Vergangenheit heraus natürlich, aber eben natürlich ganz andere Probleme. Man könnte das auch eben auch als ein ganz normal, nicht deutsch-deutschen Gegenwartsroman lesen, sondern eben als deutschen Gegenwartsroman, so wie das da 2021 aussieht, mit eben dieser gesamten Russland-Ukraine-Problematik. Und das wird ja alles sehr, sehr genau beschrieben, wie halt der Tom in der Ukraine kämpft. Also da hat man ja auch die Bilder von Butscha vor Augen zum Beispiel. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, also dieser Ostblick, dieser DDR-Blick und wie hat Hilbig darauf geguckt, wie hat Jürgen Fuchs darauf geguckt, das ist eben doch ein relativ, auch Anführungsstriche, ein jungfräulicher Blick. Der guckt, er hat einiges sich angelesen, hat natürlich viele Geschichten gehört. Er kommt eben auch aus der Lausitz und das merkt man dann auch schon im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne von, dass es eben doch einige Kapitel gibt, wo man das Gefühl hat, die hat er dann auch so nachgereicht, die hat er so reingereicht.
Frau Stegel, Sie nicken, aber schauen doch skeptisch rein. Wie darf ich das interpretieren?
Naja, ich habe mich gerade gefragt, also natürlich, Wenderoman, es spielt schon relativ viele Szenen auch in den 80er Jahren. Es gibt natürlich diese typische Beschaffungskriminalität, Kleinkriminalität, also der eine Protagonist, das Dorf, das aufgegeben wurde, befindet sich am Rand einer Braunkohlengrube und versinkt nach und nach in dieser Grube. Und da gibt es Abbruchhäuser und die werden eben recycelt, aber illegal. Das sind natürlich schon so einige DDR-Mythen, die er auch aufnimmt und die eigentlich so als Kolorit mich nicht überzeugen. Am überzeugendsten finde ich wirklich die Figuren, die Verhältnisse zwischen den Figuren oder auch die Gewalt. Es gibt da so eine Szene, wo der eine Protagonist niedergeschlagen wird und schwer verletzt. Es sind fast wie Filmszenen, sehr anschaulich und überzeugend ist. Wir haben gesprochen von überambitioniert. Man kann auch unterambitioniert sein.
Wir können uns diesen Roman als Vorabendserie vorstellen.
Ja, warum nicht?
Gut, das spricht ja nicht unbedingt gegen den Text. Der Roman Sanditz von Lukas Rietschel ist bei DTV erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute in Edenkoben zu Gast Daniela Striegel, Kirsten Vogt und Gerrit Bartels. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Johannes Wardemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.